Falls ihr jemals PDF-Files geliebt habt, aber auch Programme für den Apollo Guidance Computer angeschaut habt, dann seid ihr hier richtig. Ange Albertini macht diese Vorträge und hat einen sehr ähnlichen Vortrag gemacht vor 10 Jahren. Hieß Following Funky File Formats. Wir freuen uns, dass er wieder da ist mit neuen komischen File-Formaten. Bitte eine Runde Applaus.
Hello. So, hi everybody.
Ja, hallo. Willkommen zurück, 10 Jahre später. Wie viele von euch waren vor 10 Jahren da? Oh, das ist ja super. Also, interessiert euch immer noch für File-Format, das ist ja mal super. Also, ich mache alle möglichen Dinge mit File-Format, aber lass uns lieber auf den File gucken. Also, was denkt ihr hiervon? Ja, es ist leer. Also, kann ein leeres File nützlich sein? Kann man in dem Nichts Nützlichkeit finden? Also, außer, sagen wir mal, Code crashen oder Malware zu installieren oder Botnets zu shoppen. Na, es gibt doch keine Möglichkeit, ein leeres File zu benutzen, in Standards. Also, bin.true zum Beispiel war leer, weil es ist ein leeres Shell-Skript. Es findet immer, es ist Source-Code, der funktioniert. Es war sogar copyrighted, weil es leer war. In Doom Watts waren leere Files benutzt als den Index in einem Archiv, eine Archivtabelle, also E1M1 ist die Information, heißt einfach die Information start hier. Und im DOS 1.0 und CPM, wenn man also ein leeres File gestartet hat, dann wurde das gestartet und das bedeutet einfach, es wurde ausgeführt, was auch immer im Speicher dann war. Und das heißt, die letzte Software wurde einfach wieder ausgeführt und teilweise wurde das sogar verkauft, solche Programme. Also die Lehre hat Gültigkeit. Und schon haben wir also viele nützliche Dinge, die man mit Void-Files, mit leeren Files machen kann. Also ein Index in Doom-Archive oder ein Shell-Skript, was immer funktioniert und ein DOS-Executable, was immer das letzte Kommando wieder wiederholt. Also es gibt natürlich noch viele andere nützliche Dinge, die man machen kann. Also wir haben noch nicht einmal irgendwelchen Inhalt und schon ist der Typ, der Kontext und der Zweck ziemlich unklar. Also ein File ist eben mehr als das, was drin ist. Es gibt auch die Metadaten. So, jetzt schauen wir uns mal was anderes an. Was sind überhaupt Files? Also Videogames sind eine gute Möglichkeit, um sich mit Files zu beschäftigen. Also vor einer langen Zeit, als Speicher noch teuer war, da haben wir Daten gespart, indem wir Passwörter gespart haben. Also dieses Spiel, was ihr vielleicht kennt, die haben da Daten gespart. Platz gespart. Da gibt es nur sehr kleine Assets im System, ja. Also um den 1990er herum haben die sich geändert und haben von Player-Auswahl nach File-Auswahl sich geändert. Also die Gamer haben Files, haben statt Player File gesagt. Auch wenn es kein File-System gab. Also schon in den 90ern gab es irgendwie so diesen Begriff von Files. Also was ist ein File ohne Format? Was würde das überhaupt bedeuten? Warum würde man das tun? Also es gibt diese Firma, die ihr vielleicht schon mal von gehört habt. Und etwas früher, also vor Office Word gab in 1984 dieselbe Firma. Dasselbe Produkt, was es immer noch gibt, nur ein bisschen abgedatet, die hatten kein File-Format. Die haben einfach den gesamten Speicher gesnapshottet, also mit allem, was da sonst noch im Speicher lag. Das war einfach einfacher, ja. Also ich will jetzt gar nicht den Finger auf irgendjemand zeigen, aber so hat man das halt gemacht, ne? Also Also man brauchte keine File-Formate, das war irrelevant. Es gab auch keine Interoperabilität, man brauchte das nicht. Es war einfach schneller, einfach alles abzuspeichern und dann alles wieder ins reinzuladen, was im Speicher war. Also HelloWorld.doc hat einfach 512 Bytes gebraucht, weil es einfach die gesamte Memory-Page abgespeichert hat, zusammen mit allem anderen, was da drin war. Wie kann man solche Files eigentlich zuverlässig behandeln? Und es wäre eine gute Frage, ich weiß auch nicht die Antwort. Es gibt kein Format, es ist ein File, es ist Microsoft Word, aber es gibt kein Format. Also, kurze Einführung in File-Format. Es gibt jede Menge dreckige Überraschungen, es gibt Ausnahmen, es gibt Merkwürdigkeiten für alle möglichen Gründe. Wir müssen die File-Formate besser aufheben. Also wie heißt denn das File-Format überhaupt? 10 Jahre später wäre hoffentlich alles dann repariert oder vielleicht auch nicht. Also es gibt immer noch so Files, die... Es gibt natürlich Referenzparser und Testkorpus für manche Parser, aber nicht immer. Spezifikationen, nee, die Entwickler zahlen da nicht dafür. Und also gibt es keine Specifications und das ist einfach ein ziemliches Durcheinander. Ein einfaches Example, ein einfaches Beispiel wäre Ange. Also wie tut man diesen Namen eigentlich aussprechen? Ist es jetzt männlich oder weiblich? Ja. Also es ist also das Gleiche bei den Namen. Es gibt keine Spezifikation und dementsprechend wird es halt schnell irgendwie durcheinander. Ange heißt es übrigens. 2024 kann man immer noch Files zusammenhängen. Ja. Also man konnte Files aus dem CPIO-Archive zusammenhängen und das hier ist ein Format von 1977. Dieselbe Technologie von 1977 funktioniert immer noch und damit kann man aber Autos hacken. Over the air. Nicht nur das, sondern auch mit einem Trick von 1977.
Wir können uns natürlich auch Polyglots angucken. Menschen erinnern mich vielleicht dafür, die zu machen, aber die Dateiformatlandschaft ist viel mehr als das. Hier gucken wir verschiedene Polyglots von verschiedenen an. Warum nicht? Das machen wir halt an regnerischen Tagen. Gucken wir zum Beispiel Mitra an. Das sind To-Do, was eine Menge Dateiformate handeln kann. Das ist eine offene Software. Und wir haben uns die schon in Vergangenheit angeguckt. Mitra macht eine Menge Dinge. Wir gucken uns jetzt an. Mitra kann zum Beispiel ein PNG JavaScript-Polyglot erstellen und kann es gut automatisiert machen und mit einer Menge Formate. Also man kann auch Fake-Signaturen in Dateien, damit File-Verification gefutscht sind. Man kann zum Beispiel ein leeres Datei haben mit ohne Payload, das 190 verschiedene Typen hat. Mitra unterstützt viele Formate. Das ist natürlich nicht möglich, wenn alle Dinge auf Offset 0 machen ist. Da kommt man manchmal drauf vorbei, das kommt es später an. Aber es ist wichtig, dass wir Dateiformate haben, die nicht an Offset 0 anfangen. Aber das ist natürlich nur der Haupttyp, wenn da halt irgendwie ZIP oder Doc-Files sind oder eine Menge Formate, die noch für andere Dinge zuständig sind und Container sind, da ist natürlich noch viel, viel mehr möglich. Und natürlich ist das vermutlich auch exploitable in ähnlichen Wegen. Das ist ein Polyglot nicht von Mitra, aber eins, das ich sehr mag. Es fügt verschiedene Daten an irregulär in einem PDF ein. Das wurde benutzt für die E-Fail-Attack. Und es ist ein valides PDF und enthält den Exploit. Das ist ein kleines Tool namens Filecraft, das ich gebaut habe, mit dem man Dateien vom vorne bauen kann. Könnte zum Beispiel einen ZIP von Null bauen. und ein normales Problem von Dateiformaten ist. Wenn man dieselbe, wenn man dieselbe Information zweimal hat, welches ist die akzeptiert wird? Und manchmal wird eins für Validation benutzt und das andere tatsächlich als Nutzdaten und dann hat man natürlich eine einfache Sprachstelle. Natürlich könnte es auch so sein, dass in einem Archive es vier verschiedene Namen für dasselbe Datei gibt. Ein anderes Konzept von vor 10 Jahren erwähnt habe, ist ein Fast-Polyglott. Es ist fast ein Polyglott. Aber es gibt ein bisschen Daten, das bei irgendeiner Operation noch ausgetauscht werden muss. Umso kleiner, umso besser. Es ist nicht ein valides Polyglott, aber dann könnte was sein, dass irgendwie in dem Overlap von dem Ding geswappt wird. Und der Vorteil ist, wir können damit Formate kombinieren, die wir sonst nicht kombinieren können. So, wenn das der Payload in dem einen disabled ist, weil das anders gelabelt ist. Und damit ist vielleicht auch sogar ein bisschen besser getarnt als Standard-Polyglots.
So, then you can combine in a near polyglot you have to
von einem near polyglot müssen wir ein paar Daten austauschen. Wenn wir das mit einer kryptografischen Operation machen, dann nennen wir das mit Kryptopolyglot. Und die Operationen können eine Verschlüsselung mit spezifischen Parametern sein. Und jetzt da das Payload vollständig enkryptiert ist, wenn man nicht den Key kennt. Das ist viel besser versteckt. Das haben wir schon 10 Jahren in etwa gesehen. Hier ist ein BMP-PNG-Fast-Polyglot. Die können nicht in derselben Datei sein. Aber wenn wir die ersten 16 Byte austauschen, dann können wir das eine Datei in die andere verwandeln. Das ist eine Verschlüsselung, die wir uns schon vor 10 Jahren angeguckt haben. Wenn wir ECBC mit einem spezifischen Initialization Vector angucken, wenn wir das dann von den einen in die andere schlüsseln, dann machen wir aus der einen Datei die andere Datei. Aber der Plaintext ist jetzt verschlüsselt, während das andere Ding Plaintext war und andersrum. Hier ist ein BMP Postscript fast Polyglot. Und wir müssen mit so ein bisschen Tricks müssen wir nur 3 Bytes tauschen. Und die kleinere Datei-Overlap. Und nur ein sehr kleiner Overlap. Denn weil der Start der leeren Funktionsname in PostScript macht es möglich, den BMP-Header zu verstecken. Und wenn wir jetzt wieder Verschlüsselung gucken, ASE/GCM, können wir jetzt von demselben Ciphertext decrypten, von demselben Ciphertext. Und das kann natürlich verschiedenen Overlap mit demselben Key generieren und das musst du nicht verstehen. Und das Tool gibt es, wir müssen das nicht verstehen, aber das... Die Keycom-Codes, die da mitmachen, sind in Sage geschrieben, Mitra ist in Python. Unser PDF-Artikel, den wir gepublished haben, wird 2 Operationen SSL und das eine wird es eine Excel und das andere wird das PDF mit. Es gibt halt 2 valide Keys und ja. Und das ist auch, was hier passiert. Dann brechen wir nur ein Key, zum wir Key machen. Eben mit Authentication, Authenticated Encryption, Ciphertexte können so gebaut werden, dass es 2 valide Plaintexte gibt für verschiedene Keys. Und mit Key Management, wir können solche gucken, die Datei ist nur, aber später, wenn ein anderer Key in dem Keyring landet, dann kann auf einmal dieselbe Datei malicious werden.
And here you basically upload something.
Und hier
you give someone something to something to someone.
Du bringst jemanden, das ein valides Datei ist. Und es wird gespeichert in einer Und später, wenn man dann ein Key hinzufügt und es und weil der Algorithmus normalerweise durchgeht, die Keys durchgeht, bis was funktioniert und es decryptet und alles ist valid und jetzt kommt unser Evil Payload raus. Das kannst du sagen, hier, dieser Artikel ist, hier hast du es und später kann man dann durch einen Key quasi die Datei im Managed machen. Das heißt, wir brauchen ein Key-Commitment, um sicher zu sein, auch wenn es Authenticated Encryption ist, auch wie ISGCM oder auch andere Encryption-Modes. Das ist kein Bug, das ist einfach nur, wie es funktioniert. Man kann dann an einem anderen Payload landen, mit dem man, als den, den man am Anfang dachte, dass man ihn empfängt. Also hier eine kleine Änderung, was die Hierarchie ist über alle die seltsamen Dateien. Das ist einfach Magic, das ist ein Polymark. Es ist ein Format oder Dings, dann ist es einfach ambiguous. Wenn sie Overlap haben, dann ist es dementsprechend entweder ein Polyglot oder ein Fast-Polyglot. Weil wir die super komplexe Authenticated Encryption haben und dieser Attack kommt von irgendwie oder von irgendwo und das ist egal, aber heute mit Cloud und mit der ein Leaked Credential, also ein kann innerhalb von Sekunden benutzt werden. Das liegt direkt hunderte von Informationen.
Also PNG gibt es schon sehr, sehr, sehr lange, aber trotzdem ein kleiner Bug hat dann 2023 den Apocalypse-Bug getriggert. Google Pixel haben dann Information geleakt durch die Files und das wurde dann später entdeckt. Es war ein Major Leak, weil es einfach alle User betroffen hat. Also wenn man ein kleines File abspeichert, aber nicht abschneidet, dann kann das auch viel Daten freigeben. Also obwohl das PNG-File-Format sehr simpel ist, kann das passieren. Ein anderes Problem ist mit SQLite-Files. SQLite wird bei vielen Dingen verwendet. Also es gibt 20 verschiedene SQLite-Instances in Telefonen. Also es überrascht nicht, weil es ist schon gut, ja. Es wird an vielen Stellen verwendet. Adobe verwendet es zum Beispiel für in Product Messaging. Also das heißt, dass die Software weiß, mit was sie dich belästigen soll. Ja, also zum Beispiel, deine Software läuft bald ab, kaufe eine neue Lizenz und solche Sachen. Also sowas wird in SQLite-Datenbanken abgespeichert. Das Problem mit den SQLite-Files ist, dass es gibt also Magic in den ersten 16 Bytes. Aber welche Daten dann in der Tabelle drin sind, im File drin sind, ist viel, viel weiter hinten und nicht unbedingt an derselben Stelle. Und eine andere Art von SQLite-Files ist Bitcoin-Wallet. Also was könnte hier wohl schief gehen? Also es ist auch wieder ein SQLite-File, die verwenden die App-ID, ja. Aber ich habe dann ein paar Patches für File gegeben, dass man dieses File auch erkennen kann. Also der Schema-Table ist einfach in the clear zu finden. Und also bis vor kurzem waren diese Files vielleicht nicht sehr interessant. Also dein Bitcoin-Wallet ist wahrscheinlich interessanter. Du würdest nicht in der Lage sein, den Unterschied zu erkennen. Ja? Also solche Sachen habe ich mir mal angeschaut und deswegen habe ich ein SQLite, Light-Format-Tool geschrieben, SQL Buddy. Das kann sagen, was es für ein File ist und das dir vielleicht eine Möglichkeit gibt, dann auch rauszufinden, was für Information-Leaks es da gibt. Ja? Also SQLite wird schon für verrückte Sachen verwendet. Cookies, Web History zum Beispiel, Kreditkarten, Bitcoin Wallet und so weiter. SQLite Archives gibt es für Archivsysteme. Da gibt es also ein Filesystem mittlerweile dafür. Man könnte ein SQLite-File da hineinstecken. Was könnte wohl schiefgehen? Also Fotobuch und andere Dinge werden auch in SQLite-Format abgespeichert. Also ich habe ein kleines File hier gebaut, um diese ganzen Sachen voneinander zu unterscheiden, ja. Und werde über die Zeit noch mehr Signatures da einpflegen. Also es gibt keine File-Format-Trickery, aber es gibt also schon ein Problem, dass man da vielleicht Daten leaken kann. Also, jetzt kommen Hash Collisions dran. In 2024, also fangen wir erstmal mit CRC-32-Kollisionen an. Also manche Antivirus-Scanner finden ins LK-File. Also hier gibt es ein File mit einer CRC-32-Duplicate und das wird dann als solches quasi vom Virus-Scanner erkannt. Also wer braucht irgendwie komplizierte Hashes, wenn es sowas Einfaches gibt? Ich weiß nicht, kennt ihr euch mit Cryptographic Hash Collisions aus? Ich habe da schon ein paar Präsentationen gegeben, also auch ein Workshop. Also es gibt auch die Slides dafür, als alles public. Und also auch aus dem ersten Attack Shattered. Also ich habe ein ganzes Repository mit diesen Dingen und habe dieses Training einige Male gegeben. Also nachdem wir jetzt also bewiesen haben, dass MD5 kaputt ist, was könnte schiefgehen? Also, es gibt hier ein Tool, was MD5 oder SHA-1 Hash Collisions erkennen kann. Also sogar in ganz speziellen Files. Also selbst wenn wir das andere File gar nicht haben. Das war echt damals groundbreaking. Und die kann man jetzt mittlerweile auch alle erkennen. Ja, man muss halt das ganze File scannen. Das kann halt eine Zeit dauern und braucht man ein schweres Geschütz, aber das kommt. Hashcoins ist eine interessante Art und Weise, um Kunst aus Hash-Collisions zu erzeugen. Also was man macht ist, man tut viele Kollisionen erzeugen, sodass man den Hash dessen verändern, was das File ist, wobei gleichzeitig das File gleich bleibt. Das funktioniert mit PDF, GoScript, PIF, Nintendo Images, warum nicht? Und also ist eine sehr interessante Art und Weise zu zeigen, dass MD5 ein nettes Spiel ist. Ein anderer Approach ist von David. Man kann einen TAR-Archive machen, welches eine Hashlist inkludiert mit Hashes vom ganzen Archiv. Also jetzt kann er also 653 MD5-Kollisionen bauen, um Z-Standard-Frames anzugreifen. Also man extrahiert die Liste der Hashes vom ganzen Archiv und das ist irgendwie wie Magie, aber das zeigt nur, dass das irgendwie broken ist. Aber wenn es halt de facto nicht kaputt ist, dann muss ja wohl gut genug sein. Aber hier in 2023, also da hat man dann beschlossen, es muss ja wohl gut genug sein, weil es ist noch nicht angegriffen worden. Aber es gab dieses Jahr einen neuen Angriff. Also und jetzt ist also gezeigt, dass es tatsächlich kaputt ist, dieser Draft. Also obwohl es alle diese Angriffe gibt und all diese tolle Sachen, 2023 war man noch der Meinung, es ist wahrscheinlich sicher, ne? Also bis es halt kaputt war. Ne? 2024, Mark Stevens hat eine Text-Hash-Kollision erzeugt. Er kann also Puns machen, also Wortwitze, da gibt es also ein Bit Unterschied und brauchst du noch nicht mehr 64 Bytes Daten und jetzt kannst du testen, ob jemand MD5 fürs Passwort verwendet oder nicht, weil man dieser Strings als Passwort und den anderen auch und die haben beide das gleiche Pass, also funktionieren beide. Also es ist ein Test dafür, ob MD5 verwendet wird. Also So weit sind wir also bei Hash-Kollisionen 2024. Im Pure-Text können wir endlich Sachen fälschen mit einem Hash. Ein weiteres Ding, was die Leute leicht vergessen, ist, wenn man ein Format hat, das ist nie alleine, es ist in vielen Schichten. Ein Format ist vielleicht robust gegen manche Angriffe, aber das innere oder das Autoformat oder irgendwas, was innen drin ist, macht das Ganze angreifbar. Also war der Fall für Shattered, ja, war eine SHA-1-Collision auf PDF-Files, aber es war keine PDF-Collision. PDF-Parser können nicht wirklich mit SHA-1 kollidieren, weil PDF-Parser eine sehr unterschiedliche Use Cases abdecken, sehr unterschiedliche unterstützte Features. Also es ist einfach nicht zuverlässig, ja. Aber weil JPEG überall auf dieselbe Art und Weise verwendet wird, haben wir JPEG in PDFs verwendet. Denn JPEG kann also mit Sicherheit kollidiert werden. Und das funktioniert mit jedem Format, was auf JPEG basiert. Also man hat hier ein PDF, es wird als PDF deklariert, ja, ein normales PDF mit einem JPEG. Das JPEG ist vielleicht ein bisschen nicht ganz Standard, ja, und das enthält tatsächlich zwei verschiedene Bilder, die dann je nachdem nach Kollisionen halt dann auch auftauchen.
Another thing I did with collisions is that I was asked by some European agency that is
es gibt eine europäische Agency, die Office-Dateien mit MD5 indiziert. Office-Dateien sind normalerweise XML-Dateien in einem ZIP. Und es ist normalerweise relativ runtergegeben, denn XML-Jigging ist. Natürlich haben wir heute Textkollisionen, aber das ist, die sind relativ neu und wir haben da sehr wenig Freiheiten. ZIPs geht das auch nicht sehr gut, denn diese Protomap-Struktur. Um da rumzukommen, benutzen wir einfach XMLs in den ZIP und wir verstecken die Kollisionsbongs in unserem ZIP Structure Extra Fields. Und so können wir das XML in dem ZIP dingen. Die XML-Parser sieht nicht die Kollision, denn das ist nicht valid zu uns. Struktion, das ist transparent zu dem ZIP-Datei. Und so können wir im Wesentlichen alle Office-Formate, die diese ZIP-Struktur verwenden, kollidieren. Und dasselbe TAR kann das TAR geht es auch nicht grundsätzlich wegen aus dem gleichen Headergründen. Aber JZIP kann dazu hinzugefügt werden und man kann die Struktur benutzen, so dass wenn wir das entpacken, so dass es einfach eine andere TAR-Datei rauskommt. Kann irgendeinen ZIP-File und einen TAR-File nehmen und die zusammen kombinieren. Und es könnte sein, was man damit ist. Und da kommen zwei verschiedene Dateien raus, je nachdem, wie man das so packt. Und es ist komplett transparent, weil das versteckt ist in der GZIP-Struktur. Gucken uns TAR-Quines, das können wir nicht direkt machen. Aber wir können dazu mit JZIP oder andere Standard-Archivstrukturen benutzen und so einen anderen Inhalt dazu tun, den wir komplett kontrollieren. Und dann können wir quasi mit einem Arbitrary machen. Das ist damit versteckt hinter einer Schicht von Komprimierung. Jetzt 2024 KI. Ich hasse es nicht für Sie, für ihr vermutlich, aber wenn Kollegen da angefangen haben, dort zu arbeiten, was kann da wirklich getan werden? und Dateiformaten und KI klang wie eine dumme Idee am Anfang. Aber dann, wer braucht KI, wenn man Signaturen validieren möchte? Aber wenn wir alles haben, ein beliebiges Attachment, ein beliebiges Format, womit scannt man das? Ist es PHP, HTML oder ist es P-Datei? Wie unterstützt man wie unter Quellformate und Binärformate und das alles auf einmal? Und das, was wir gemacht haben, da haben wir ein Tool gebaut, das heißt Magica, was 200 Dateiformate das ist alles, worauf wir trainieren konnten, mit einer sinnvollen Lizenz. Es braucht nur 1 Megabyte Datei, das ist sehr schnell. Und total ist es in mindestens 125 Projekten benutzt und bei Google. Und es ist Open Source, es ist öffentlich. Es gibt ein Paper dazu, das zur ICSE akzeptiert wurde. Das ist kein Copyright Infringement. Und wir benutzen nur Dateien, auf denen wir License haben. Und es gibt nur eine Aussage darüber, was für Dateien möglich ist.
And suddenly, by plugging Magica in production, we could see whatever is in people exchanging right now. And then we don't see the whole thing, but we
can. And suddenly, über Magica nur so Dinge machen, dann können wir herausfinden, was das für eine Datei ist, so grob. Eurotruck Simulator, der Computer, Minecraft, der Truck Simulator, Dream Engine, Gaming Engines, was auch immer, jede Datei unterteilen. Protein-Debug. Alle diese weirden Formate. Und auf dieser harte Tour haben wir gelernt, es gibt gute Repräsentationen. Gute Repräsentation des Dateisystemlandschafts. Was ist das hier für einen einfachen wirrer Haufen? Aber Magica kann da ein bisschen was tun momentan. Es ist nicht magisch, es guckt einfach nur die ersten und letzten 2 Kilobyte Datenbank an. Und wir haben natürlich die normalen Limitationen. Man kann irgendwas aus dem Modell lesen. Es ist trainiert an normalen Dateien, nicht an meinen Dateien. So, es könnte an frühen Dateien Quatsch behaupten. Aber es ist ein guter Vorteil, dass es korrupte Dateien und gefakte Dateien teilweise erkennen kann. Aber sowas wie, es ist nicht eine valide Datei, aber Office wird es für dich reparieren und dann kann man dann aktiven Payload einbauen. Und Magica ist möglich, solche Dinge zu erkennen. Das ist, sieht irgendwas. Das ist fast ein gutes Datei. Und wenn wir es jetzt ZIP nehmen und die normale Signatur korrupten, dann ist es eine schlechte Datei. Aber es sieht immer noch aus wie eine ZIP-Datei. Und Magica würde das erkennen und kann da helfen. Es ist neu und different und es ist useful in its own light. Wenn wir Magica benutzen, haben wir versucht, eine neue Engine zu bauen. Das ist, warum ich den Talk gemacht habe. Wir haben die Engines geguckt und die ganzen Standard-Engines und gucken, woran sie gut sind und was sie können und was sie nicht können. Und zu gucken, ob da einen Punkt haben und ob wir ein Use Case davon haben und was die Limitationen davon sind. Und natürlich, AI-Identification drumherum zu kommen, ist natürlich möglich. Natürlich, mit Mitra kannst du sagen, gib mir jetzt some space, mach nur, dass das Datei valid und so, wenn wir es einmal einen Start machen, dann sieht Magica den Start und sieht da nur ein PNG und sieht das und denkt das natürlich.
Then it's useful, because after all, this file is not standard anymore. So,
Aber für Grundteil ist es ganz gut, denn ja. Kommen wir zurück zu unserer Zusammenfassung. Einige Dinge funktionieren immer noch. Einige Specifications sind immer noch nicht so gut. Und häufig, was passiert ist, dass einige Leute einfach zu Wikipedia gehen und mit einer sehr naiven der Weg kommt. Dann finden sie meine Dateien und dann schlagen sie den Kopf ein paar Mal gegen die Wand.
Limited bad specifications. Years ago, I spoke.
Vor 10 Jahren habe ich über viele merkwürdige Files gesprochen. Heute gibt es Werkzeuge, wie man das also at scale machen, zum Funktionieren bringen kann. Also sie werden verwenden, um viele mögliche Kollisionen zu erzeugen, viele, viele mehr Polyglot-Kombinationen. Und natürlich AI-Tools, die dann 100 auf 100 Milliarden Files funktionieren, das ist schon ein Ding, ne? Also AI-File-Formats, viele davon sind angreifbar, Pickle zum Beispiel oder Protobuf. Man kann da Code in Pickle reintun, das ist ganz normal. Wen interessiert es? Es geht ja um AI. Wen interessiert das Security? Magica hat im File-Format Prozessierungsbereich was Neues gebracht. Es hat Vorzüge, aber auch Nachzüge, aber Nachteile. Es ist nützlich. Vielleicht nicht das normale Ding. Also Magica wäre wahrscheinlich besser als File. Aber es könnte nützlich sein. Und MITRE kann benutzt werden, um beliebige Daten in Formate injizieren und auch natürlich AI durcheinander zu bringen. Also die meisten Leute, haben nur darüber nachgedacht, vielleicht ein paar Pickel zu verändern. Und dann wird die Katze zu einem Hund. Aber es ging nicht so sehr darum, das File als solches zu verändern. Aber wenn man jetzt ein PDF nehmen oder sowas und an ein Bit irgendwo ändert und das File ist dahinter kein gültiges File mehr, aber naja. Also für die nächsten 10 Jahre könnten wir die Spezifikationen verbessern. Ne? Wir könnten mehr Beispiele machen und teilen. Die Format-Identifizierung und die Heuristiken, also manche Formate wie Word sind nicht so einfach zu identifizieren und auch wie man Formate klassifizieren und benoten. Ich habe ein paar, die 10 Gebote des guten File-Formats also hier geschrieben. Also wenn du ein neues File-Format machst, manchmal werde ich irgendwie ärgerlich und reiß mir meine Haare aus, aber es ist einfach, wenn ein neues File-Format gemacht wird und man sieht das sich an, wenn du ein neues File-Format jetzt designst, dann mach's wie Microsoft in den 80 und das wird ganz toll sein und du wirst berühmt werden. Naja. Also wenn du etwas völlig Unnützes machen möchtest, dann mach's wieder wie damals, ja. Danke für eure Aufmerksamkeit, also zunächst einmal und vielen Dank auch an die folgende Personen, die mitgemacht haben. Was für ein großartiger Vortrag. Mein polyglottes Herz ist sehr, sehr warm geworden. Wir haben jetzt etwa 20 Minuten Zeit für Fragen und natürlich auch Fragen vom Internet. Also stellt euch bitte auf an den Mikrofonen, um eine Frage zu stellen, wenn ihr eine Frage stellen wollt. Ich fange mit Mikrofon 2 an. Hallo, also vielen Dank für diesen Vortrag. Ich bin kein Sicherheitsexperte, mehr wie so ein Entwickler halt. Also ich würde gerne verhindern diese Probleme, die du dargestellt hast. Also du hast von Attack Vectors gesprochen, wo nur ein Teil des Files nie interpretiert wird und wo man dann vielleicht den malicious Code reintun kann. Was ist die Lösung dann dafür? Ist denn die Lösung dann vielleicht alles anzugucken, das ganze File oder zumindest den Header oder um diese Angriffe zu verhindern? Ja, genau, es gibt Möglichkeiten, also nicht einfach nur den Wert zu extrahieren, den du haben möchtest, sondern mach eine Karte von dem ganzen Pfeil und schau, wo die blinden Flecken liegen, ja. Also immer, wenn man voll Polygot hat, ist es so, dass ein Teil des Pfeils zum Parser unsichtbar und da liegt dann die andere Payload drin. Also kein Parser erinnert sich, was er geskippt hat, ja, und dass es da vielleicht etwas zu checken hätte gegeben. Also wir müssen die blinden Flecken angucken, ja, die weißen Flecken auf der Landkarte. Also wenn du ein normales Pfeil nimmst und die ersten 16 Bytes weglässt, wenn du das wieder durch Magicka durchlässt, normalerweise, das normale Pfeil ist kaputt, aber Magicka kann dann weitere inkludierte Pfeiltypen finden. Und dann kann man plötzlich sehen, dass da neue Pfeilformate drin stecken. Ja, okay.
Eine Frage aus dem Internet. Das Internet möchte wissen, ob man Krypto-Polyglots benutzt werden können bei Strafverfolgungsbehörden, um zum Beispiel Beweismittel irgendwo zu platzieren. Ja, natürlich. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Eben auch normaler Polyglots. Aber natürlich ist so, der ist wirklich versteckt. So wie man auch Hash-Kollision verwenden kann. Also wenn ich weiß, dass du deine Dateien bis MD5 mit Index, dann kann ich dir eine Datei setzen mit einem Picture. Das ist total valid und es kann natürlich noch eine andere sein. Aber wenn die Datei sich von der Strukturperspektive anguckt, ist es sehr seltsam. Ja, aber natürlich der andere Teil wird verschlüsselt und es ist natürlich möglich mit Crypto-Polyglots.
Ja, hallo Ange. Vielen Dank für den Vortrag. Zwei Fragen, eine kurze. Also weißt du, welches Pfeil, was das Pfeil Keep Going macht? Also Pfeil dash dash Keep Going, was das tut? Ja. Also das ist ein Pfeil. Also das klassische Beispiel ist, du kannst einen PDF-Viewer hernehmen, das ist ein Executable, ne? Der hat PDF-String im Code drin und also es ist eines der Probleme, die wir haben. Die Software denkt, da ist ein PDF innen drin, aber nein, es ist bloß ein Executable für PDF-Viewer. Also okay, die eigentliche Frage ist, was wäre deine Empfehlung an Entwickler für Web-Applications, damit die Polyglotte Bilder finden, wenn sie nicht Magicka verwenden können? Also gibt es da Möglichkeiten, die Bilder zu vergrößern, zu verkleinern, die TIFFs oder JPEGs, die abgeloadet wurden? Ja, also normalerweise holt man die Pixel raus und macht das Bild selber. Und das ist relativ sicher. Ich weiß, das hast du nicht gefragt, aber das ist die sicherste Methode, die funktioniert. Hoffentlich sind die Pixel selbst nicht polyglott. Danke.
It looks like microphone 4 is the only microphone with people. So it's microphone 4 again.
Menschen, also Mikrofon 4. So, also welche Echtweltbeispiele für Content-Filter mit Polyglots reagieren. Die verschiedenen Archive sind zum Beispiel TAR und ZIP oder den Clash in dem MIME-Type mit irgendeinem Anhang oder so. Normalerweise gibt es immer einen Weg, um da drum rumzukommen. Das ist natürlich Security. Und wenn wir zum Beispiel da aneinander hängen, mit Tools sich den Anfang anguckt und das andere Tool sich das Ende anguckt.
Again. Ja, also du hattest davon gesprochen, dass man die Pixel-Daten rausholt als Sicherheitsfeature. Könnte man ein Pfeil bauen, das kein Polyglott ist, bis man dann die Pixel rausholt? Also ja, also wenn man weiß, wie das ganze Konstrukt funktioniert, dann natürlich. Also ich erinnere mich an eine Frage, Also wenn man etwas in the clear schickt und sehr viel Bytes mit Entropie schickt, dann wird die Komprimierung das nicht komprimieren und was auch immer da danach kommt, wird dann einfach nicht komprimiert. Also man macht das Compression Dictionary im Prinzip kaputt und wenn man das also mit Kommentaren dann vermischt, dann hat man eine Compression Payload, die aber Source Code ist. Also das kann man schon machen, ja.
It looks like all the questions have been
scheint, als werden alle Fragen so beantwortet werden. Also eine andere Runde Applaus für unseren Speaker. Danke dafür, dass ihr hier seid.